Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, Economics, Events, Entscheidungen. Ja, heute mal wieder mit dem Namensgeber dieses Podcasts auch als Moderator und wir machen was ganz Besonderes. Wir machen so eine Art Sommertournee. Ja, das ist, wir sehen es im Fernsehen immer, da gibt es auch die Sommergäste und wir haben zusammen mit unseren Kollegen in Berlin es geschafft, um ein paar wirtschaftspolitische Sprecher der größten Parteien vors Mikrofon zu bekommen, einzuladen zu dieser Podcast-Sendung. Und der erste, und da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass es geklappt hat, ist Reinhard Huben aus Köln. Herzlich willkommen, Herr Huben.
Ja, Herr Jetzki. Grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich sehr. Herr Huben ist wirtschaftspolitischer Sprecher. Wir reden jetzt der FDP, sagen wir auch noch dazu. Ich würde Ihren Lebenslauf, den können die Leute alle auf ihrer Internetseite sehen. Ich würde sagen, wir starten sofort durch und reden heute mal ein bisschen über ja das, was uns dann beide doch tagtäglich beschäftigt, Wirtschaftspolitik und das, was womit Sie noch mehr beschäftigt sind als ich, weil ich muss nur kommentieren, Sie müssen es machen. Die Wirtschaftspolitik nach der Bundestagswahl. Ich lege mal los, Herr Huben. Zitiere mal hier. Mutlos, planlos, ermattet. Ja, was irgendwie vor 15 Jahren innovativ und erfrischend anfing, endete nur ein bisschen als Schatten seiner selbst. Ich weiß nicht, woran Sie denken. Ich denke jetzt erstmal ganz kurz nur an unsere Fußballnationalmannschaft und Jogi Löw. wir haben ja, es gibt so einen schönen Begriff Soccernomics und Fußball und Wirtschaft und Konjunktur haben ja doch irgendwie viel miteinander zu tun, ob das ein Zufall ist oder nicht. Was fällt Ihnen so ein? Mutlos, planlos, ermattet? Nur die Nationalmannschaft?
Naja, also mutlos und ermattet trifft schon ein bisschen die Situation. Ich glaube, nach 16 Jahren der Regierung unter Angela Merkel gibt es Verschleißerscheinungen und es ist so viel Potenzial in unserem Land. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir sehen es so bei einigen Spitzen. Ich denke mal an BioNTech, meiner Meinung nach eine ganz tolle Geschichte, auf die wir alle stolz sein können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich glaube, nein, ich bin mir eigentlich sicher, dass Deutschland ein ökonomischer Riese sein könnte, aber im Moment so etwas da niederliegt, ein bisschen David und Goliath. Es sind die vielen kleinen Hemmnisse, die uns daran hindern, wirklich durchzustarten.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern Sie Fußball-Fan sind. Ich bin also teilweise fanatisch, ich bin gebeutelt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Fan vom FC sind. Ich bin Fan von Hertha. Ja, macht es auch nicht viel besser.
Hertha war mal in der fünften Liga, glaube ich. Der FC nur in der zweiten Liga. Genau. Ich muss mich bekennen. Ich bin Mitglied dieses wunderbaren Vereins und zu meiner persönlichen Vita, am 29.04.1978, an meinem 18. Geburtstag, wo ich volljährig wurde, wurde der erste FC Köln das letzte Mal deutscher Meister. Sie können sich das jetzt weiterentwickeln, welche Hoffnungen ich jedes Jahr an meinem Geburtstag habe. Sie sind bisher enttäuscht worden, aber der rheinische Optimist bleibt seinem Verein natürlich treu.
Ja, da haben Sie mir natürlich was voraus, denn ich denke, wenn ich jetzt mal ganz kurz rechne, ich weiß nicht, ob noch irgendwelche Hertha-Anhänger am Leben sind, die bei der letzten Meisterschaft 18 gewesen sind. Ich denke, das wird knapp. Aber ich habe noch mal über diese Fußballparallele nachgedacht. Ja, weil, wenn wir uns mal zurückschalten ins Jahr 2017, letzte Bundestagswahl, da gab es schon ja doch eigentlich auch viele Analysen, die sehr ähnlich sind, wie die Analysen, die wir jetzt sehen. Ja, wir haben Corona, natürlich extrem wichtig, aber auch damals ging es ja schon über Themen wie Investitionsstau, ja oder nein. Wo steht Deutschland auf dem Gebiet der Digitalisierung? Zu weit abgehängt oder nicht? Ja, Bildung, Infrastruktur, das waren ja Themen, die 2017 auch schon eigentlich deutlich waren. So, die kommen jetzt alle wieder zurück. Und ich mache jetzt nochmal die Frage für Sie, auch beim Fußball. Wo sind wir denn jetzt eigentlich mit der Wirtschaft? Wir haben, ich gebe Ihnen drei Jahreszahlen. Wir haben, stehen wir wie 2014 da, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft? 2017, wo wir den Confed Cup gewonnen haben, aber vielleicht dieser Sieg beim Confed Cup über strukturelle Schwächen hinweg getäuscht hat? Oder sind wir echt 2021 am Boden zerstört?
Ja, ich muss sagen, wir sind bei 2021. Ich teile aber nicht die Analyse, dass ich am Boden zerstört bin. Wenn wir in der Fußballsprache bleiben, der Gegner hat sich mehr bemüht. Der war eigentlich nicht besser, aber der hatte einen besseren Spirit. Die Mannschaft wollte gewinnen. Die Engländer wollten endlich gegen Deutschland gewinnen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele hier bei uns in Deutschland glauben, dass unser Wohlstand, unsere wirtschaftliche Entwicklung irgendwie so mehr oder minder Gott gegeben ist. Dass man sich eben nicht reinhängen muss, dass man alle Hindernisse, die einem im Weg gelegt werden, nicht beiseite schiebt, sondern sie einfach nur zur Kenntnis nimmt und dann versucht, sich dran vorbeizuschlängeln. Und ich glaube, in der Situation sind wir. Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in den nächsten 4 Jahren verbessern. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da kann man über die Finanzpolitik sprechen, da kann man über Digitalisierung sprechen, da kann man über allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen sprechen. Und wenn wir diese Probleme beiseite schieben, dann können wir auch mal wieder so gut spielen wie 2014. Und da meine ich nicht das Endspiel, sondern das Spiel gegen Brasilien.
Ja, das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Herr Huben, Sie haben ja mit Ihrer Partei, ich habe es gesehen, relativ viel Lob aus der Wirtschaft bekommen für das Wahlprogramm. Ja, da stehen, denke ich, auch nochmal genau die Stichwörter drin, die man jetzt einfach hören möchte nochmal. Es soll wieder viel investiert werden. Genau in den Schlüsselbereichen, das, was wir eben auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Wenn die FDP jetzt die absolute Mehrheit gewinnen würde, Ende September, und sie unabhängig von welchen Koalitionsverträgen dann auch einfach loslegen dürften mit Regieren, was würde dann in den ersten 100 Tagen passieren? So, nennen Sie mir 3 Themen. Ja, weil Sie werden wahrscheinlich, also, Sie werden so viel machen wollen, aber 3 Themen. Was sind die Top 3, die die FDP mit Reinhard Huben dann wirtschaftspolitisch machen würde?
Auch ganz konkret, was man in 100 Tagen erledigen kann, da würde ich sagen, ganz konkret, endlich wird mal das CETA-Abkommen ratifiziert. Zweitens fliegt der Wirtschaftsminister in die USA und nach Kanada und versucht gemeinsam mit den europäischen Freunden, dass wir eine, ich sag das mal, nordatlantische Wirtschaftsgemeinschaft bilden. Und drittens, wir bündeln die gesamten Aktivitäten auf Bundesebene, was das Thema Digitalisierung angeht, in einem Digitalisierungsministerium. Und da muss noch nicht mal zwingend ein FDP-Mitglied, wobei bei absoluter Mehrheit ist das dann ja nicht unwahrscheinlich, muss nicht unbedingt ein FDP-Mitglied Minister dieses Digitalisierungsministeriums sein. Aber das ist eine derartig zentrale Frage, dass wir das nicht mehr auf die unterschiedlichsten Ministerien und dann noch im Kanzleramt und dann auch noch Frau Beer als Beauftragte dazu auseinanderdröseln. Das muss zusammengefasst werden. Das kann man auch in 100 Tagen schaffen.
Das kann man schaffen, ja, das ist gut. Da fällt mir ein, ich weiß, ich bin vor Jahren, war ich mal auf Geschäftsreise in Wien und lief dann abends ein bisschen in den Straßen rum und kam halt am österreichischen Ministerium für Digitalisierung vorbei. Also das heißt, andere Länder sind ja dann auch deutlich schon einen Schritt weiter als wir. Ne? Dass wir das irgendwie nicht hinbekommen haben, um so ein wichtiges Thema wirklich zu bündeln, zu zentralisieren, ist eigentlich sehr schade. Aber das sind gute Punkte. Das habe ich auch in Ihrem Programm gelesen. Sie setzen sich ja auch noch mehr ein für weitere Freihandelsabkommen. Transatlantische Beziehungen habe ich bei der CDU auch gelesen. Das heißt, dass sowas würde ja auch ganz gut passen, wenn man sich dann doch für irgendwelche Koalitionsverhandlungen treffen müsste. Was jetzt so ein bisschen weniger in dem Programm konkret stand, war, wie die verschiedensten Vorhaben finanziert werden. Ja? Und da brauche ich jetzt gar nicht exakt drauf zu antworten. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in den Niederlanden ist das so, da gibt es ja ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut, das Zentrale Planbüro, ein bisschen eingedeutscht zu bezeichnen. Mhm. Und die berechnen immer die wirtschaftlichen Folgen der verschiedenen Wahlprogramme. Sowas haben wir in Deutschland, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass das IMK in Düsseldorf jetzt letztes Mal einen Versuch gemacht hat, aber nur das Programm, das war das Programm der Grünen, auf ein paar Teilaspekte zu berechnen. Wären Sie denn eigentlich auch jemand, der sagen würde, logisch, lass doch mal ein wirklich unabhängiges, ja, Forschungsinstitut oder wen auch immer einfach mal berechnen, sodass wir dann auch im Wahlkampf eigentlich eine deutlichere oder klarere Debatte haben und uns nicht irgendwie in irgendwelchen Wolkendiskussionen verrennen?
Naja gut, ein Wahlprogramm hat natürlich auch die Aufgabe, jede Partei als politischen Komplettanbieter darzustellen. Ja. Deswegen, wenn Sie dann alles aufaddieren, werden Sie, glaube ich, bei jedem Programm feststellen, dass das in einer Legislaturperiode nicht finanzierbar ist. Aber ich will mich vor der Frage gar nicht drücken. Also erstens, wir brauchen einen Kassensturz, denn der letzte Haushalt, der ja eingebracht worden ist von Olaf Scholz, der aber ja überhaupt nicht Wirklichkeit werden wird, hat so viele Unwägbarkeiten, da sind so viele Sachen drin versteckt, da sind Haushaltsausgabereste, an die man nicht rangeht, das ist sicherlich zwingend. Und ich sage mal, das ist auch zwingend, egal in welchen politischen Farben sich eine Bundesregierung bilden wird. Aber ich sage mal, für uns gibt es ein paar Eckpunkte. Und für uns ist entscheidend die Schuldenbremse, dass man die einhält. Denn ja, in der Krise dürfen wir auch mit der Schuldenbremse eine gewisse Verschuldung aufnehmen. Aber wir sollten uns wirklich in den Grenzen der jetzt gültigen Schuldenbremse bewegen. Und nicht sagen, das sagen ja andere Parteien, wir müssen die Schuldenbremse neu gestalten. Das heißt für mich de facto, sie aufzuweichen oder abzuschaffen. Und zweitens ist ganz klar, wir müssen wieder auf die Maastricht-Kriterien zurückkommen. Da hilft auch nach der Erfahrung von Corona meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Denn wir haben ja Corona finanziell nur so gut abfedern können, weil wir es vorher geschafft haben, natürlich auch durch die Zinssituation, eben die Maastricht-Kriterien wieder einzuhalten. Und deswegen haben wir natürlich ganz andere Spielräume als unsere europäischen Partner und Freunde. Das führt ja manchmal auch zu einem bisschen bösen Blick auf Deutschland. Aber wir haben zumindest in den Jahren, wo das möglich war, die günstige Zinssituation genutzt. Und die Spielräume, die sich dann in Zukunft ergeben werden, denn ich bin schon davon überzeugt, dass wir eine Chance haben, aus der Krise rauszukommen. Und wir kommen nur durch Wachstum wieder auch in eine bessere finanzielle Situation. Diese Rahmenbedingungen werden es uns ermöglichen, dann auch Geld auszugeben. Und ich sage mal, das ärgert mich immer an der Debatte ein wenig. Entscheidend sind nie die staatlichen Investitionen in einem Land, also zumindest nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Die Möglichkeiten privater Investitionen sind enorm. Warum schaffen wir es nicht, diese Möglichkeiten zu heben? Das schaffen wir doch nur durch entsprechende Rahmenbedingungen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da geben Sie auch ein paar echt gute Stichworte. Das probiere ich mal ein bisschen zu strukturieren, weil das genau die Themen sind, wo ich noch ein bisschen nachhaken wollte. Ich fange ganz kurz an. Schuldenbremse oder anders? Ich habe überlegt, bin ja hier nur ein naiver Bankenvolkswirt, habe relativ viel zu tun auch mit internationalen Kunden, mit Leuten von den Finanzmärkten. Und da ist ja häufig immer die Frage dann, okay, erzähl uns doch mal bitte, was passiert denn jetzt nach der Bundestagswahl? Und im Grunde genommen, was die Leute nur interessiert, ist Finanzpolitik. Ja, also ganz billig geht es jetzt weiter mit, auf Deutsch gesagt, defizitfinanzierter Investitionspolitik, Fiscal Stimulus, wollen wir wissen, und was wird dann die Haltung der nächsten Bundesregierung auf europäischer Ebene hinsichtlich genau der Fiskalpolitik auf europäischer Ebene und natürlich auch dem Stabilitätspakt. Einmal nur eine Frage, wenn ich jetzt auch so viele Investitionsvorhaben habe, und ich bin komplett einverstanden, der Staat ist definitiv, erstens ist er nicht der größte Investor, sondern die größten Investitionen kommen aus dem Privatsektor. Ich denke, dass Sie wahrscheinlich das mit mir einverstanden sind, dass der Staat auch nicht der bessere Unternehmer ist oder der bessere Investor ist. Ich kann aber natürlich als Volkswirt argumentieren, Mensch, da kommen jetzt so viele Herausforderungen auf uns zu, was eigentlich in der Literatur definiert ist als öffentliches Gut. Ja, selbst Digitalisierung könnte ich drüber streiten, na, da muss auch jedenfalls, wenn ich die Infrastruktur anlegen muss, öffentliches Gut. Kampf gegen Klimawandel, auch viele öffentlichen Güter. So, also heißt, da kann ich argumentieren, vielleicht zeitweise sollte der Staat eine etwas größere Rolle spielen. So, ist hier die Frage, kann ich irgendwelche Augenwischerei mir ausdenken, indem ich sage, okay, ich halte eigentlich fest an der Schuldenbremse, weil die gibt mir ja auch Spielraum. Wenn es aber sein sollte, fange ich doch an, so Ideen nochmal wieder aufzunehmen, wie ein Deutschlandfonds, ja, oder das, was wir bei den Griechen alles kritisiert hätten, nämlich irgendwelche buchhalterischen Tricks, wo ich sage, eigentlich, ich bin außerhaushaltlich beschäftigt und habe irgendwie sage, okay, x 100 Milliarden Euro werden eingesetzt für Investitionen, Infrastruktur, Digitalisierung, whatever. Ja, das wäre so die erste Frage. Ist sowas technisch möglich und wäre das mit Ihnen möglich? Die zweite Frage schließe ich hinterher, machen wir so eine EZB-Pressekonferenz mit zwei Fragen. Heißt dann auch, ja, Stabilitätspakt. Sie sind auch schon eine Weile dabei. Ich auch. Ich war früher mal Beamter und habe also auch auf der Beamtenseite mich jahrelang mit den möglichsten Variationen der Stabilitätspaktregeln beschäftigt. Ich habe selbst noch böse Briefe mitgeschrieben an Hans Eichel aus den Niederlanden heraus. Also die Frage ist, bleibe ich bei dem Charme der einfachen Regeln, 3%, 60% oder auch noch so eine langfristige Zielstellung von 0. Oder aber versuche ich doch den Weg zu gehen, dass ich diese kleinen Spielereien mitgehe. Kann ich vielleicht Investitionen ausklammern von meinen Staatsausgaben? Oder sagen Sie und die FDP, weil genau das Gleiche ist, lass uns einfach wirklich zurückkehren zu den Maastricht-Kriterien, weil das ist das Allerbeste. Und dann die dritte Frage, wenn ich darf. Ich habe es, glaube ich, auch, wenn ich es gut verstanden habe, Ihr Wahlprogramm, dann heißt es doch auch eine Rückkehr eigentlich zur No-Bailout-Klausule. Ja, also das ist eigentlich das Streben der FDP, um da wieder hinzukommen.
Ich beantworte mal die Frage in der Mitte zuerst. Yes. Politik ist auch die Kunst, Dinge zu transportieren. Und zwar zum Souverän. Und die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Deutschland, müssen Dinge verstehen können, ohne dass sie sich jeden Tag mit Finanzpolitik oder mit Politik auseinandersetzen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die klare Ansage der Maastricht-Kriterien auch einen politischen Wert hat in der Kommunikation. Wenn wir anfangen, weitere Ausnahmen und Sondervermögen aufzubauen, werden wir auf eine Rutschbahn kommen, von der wir dann meiner Meinung nach nicht mehr runterkommen. Mhm. Und auch die Idee, ja, das Geld ist ja im Moment in Anführungszeichen so billig. Ja. Lasst uns doch jetzt schnell Schulden machen, Erstens ist die Frage, bis zu welchem Punkt machen denn die Finanzmärkte beim Einzelkandidaten Deutschland mit? Anderen Einzelkandidaten. Ja, also es wird ja nur bis zu einer bestimmten Grenze so sein, dass Deutschland im Moment 0% zahlen muss oder 0,1%.
Ja.
Das wird ja nicht in unendliche Größen steigen. Und ich weiß nicht, wie Sie das bewerten, ich habe schon eine Inflationssorge.
Ach, gutes Thema, da sprechen wir gleich drüber. Ja, sehr gut. Ja,
ja, und deswegen sage ich, fallt nicht darauf rein, das jetzt überzustrapazieren. Wir werden wieder in Zeiten kommen, wo eine Inflation von 2, 3, 4% durchaus möglich ist. Und ich sage das mal für meinen Betrieb jetzt. Ich mache das jetzt hauptamtlich seit 1983. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo wir unsere Preise ein Jahr lang nicht halten können. Es ist das erste Mal seit 1983, dass wir unseren Kunden zum zweiten Mal jetzt im Spätsommer eine neue Preisliste schicken, weil unsere Produkte und unsere Vorlieferanten die Produkte so erhöht haben, dass wir das noch nicht mal über ein Kalenderjahr strecken können. Und da sage ich aus meinem ganz engen Blick als Unternehmer für mein ganz kleines Unternehmen, hier ist etwas im Gange, was man vielleicht im großen Markt noch nicht merkt. Es kommt aber meiner Meinung nach auf uns zu und unter Umständen viel schneller, als wir glauben. Und deswegen sind damit die Fragen 1 und 3 mit beantwortet. Nein, ja. Die Europäische Union hat jetzt diese einmalige Anstrengung gemacht wegen Corona. Okay, ja, das haben wir ja auch dann mitgemacht.
Ja.
Auch im EP haben wir es, also im Europäischen Parlament haben wir es mitgemacht. Aber es ist, wir sind nicht dauernd in einer Situation, wo man begründen kann, bestimmte Finanzregeln nicht zu beachten.
Heißt also auch sozusagen, die Antwort auf 3 ist dann doch irgendwie eigentlich eine Rückkehr zu No Bailout. Ja. Heißt dann auch, das habe ich nicht gesehen in Ihrem Wahlprogramm, das habe ich nur bei der CDU gesehen, die hatte ja wirklich explizit nochmal mit reingeschrieben, dass sie immer noch diesen so ein Insolvenzmechanismus für Staaten eigentlich haben möchte. Aber das hatte die FDP früher auch, nur ich habe das jetzt nicht genau gesehen im Wahlprogramm. Aber das ist eigentlich eine Sache, die Sie auch weiterhin, wo Sie dahinter stehen.
Ja, Sie müssen immer sehen, es gibt ein Wahlprogramm und da gibt es ein B-Papier.
Genau.
Und da kommt dann alles andere rein, genau, weil man sagt, wenn wir eine bestimmte Seitenzahl überschreiten, es lesen sowieso die wenigsten Menschen. Aber irgendwann wird das Ding ja auch dann nicht mehr auch vermittelbar. Wenn man auf einmal mit 220 Seiten ankommt, dann sagen ja alle, habt ihr irgendwie Langeweile.
Ich denke, dass man mit einem Insolvenzmechanismus für Staaten wahrscheinlich aktuell auch nicht so viele Stimmen gewinnen würde, denke ich mal so.
Machen wir uns doch nichts vor. Selbstverständlich kommen auch die Themen natürlich auf Silbertablett, die im Moment in der Debatte am aktuellsten sind.
Und ich sage mal,
ich bin ja froh, dass wir im Moment nicht in der Sorge sind, dass einer unserer europäischen Freunde in größere Probleme kommt. Das ist ja keine Wunschvorstellung von uns, dass einer unserer europäischen Partner in die Insolvenz gehen müsste als Staat.
Ja,
wäre eine Katastrophe für Europa und für die Menschen in dem jeweiligen Land.
Ja.
Wünscht sich ja keiner.
Das wünscht sich definitiv keiner. Ich komme mal zurück zur Inflation, Herr Huben. Ich fand das super interessant, was Sie auch von Ihrem Betrieb gesagt haben, weil das genau eigentlich meine These bestätigt, dass wir aktuell meiner Meinung nach den besten Nährboden haben für diese Zweitrundeneffekte. Ja, dass wir für dieses Weitergeben der gestiegenen Produzentenpreise. Das Interessante ist, man sieht das auch schon, wenn man sich jetzt so diese ganzen Konjunkturindikatoren anschaut, und da gibt es ja dann etliche Unterkategorien, und eine davon ist auch, da werden die Unternehmen in Europa gefragt, was sind eure Verkaufspreiserwartungen? Und die sind auf dem höchsten Stand aller Zeiten. Also das, was Sie jetzt gerade wirklich aus der Praxis schildern, sieht man in den Makrodaten, dass die eigene Preiserwartung so hoch ist. Und das trifft jetzt natürlich auf Verbraucher, die wahrscheinlich einfach aufgrund der Freude, dass sie überhaupt wieder rausgehen dürfen, dass sich das Wirtschaftsleben wieder auffällt, auch jedenfalls kurzfristig, denke ich, erstmal bereit sind, fast jeden Preis zu bezahlen. Ja, und das heißt einfach, sie geben es weiter an den Endverbraucher. Der Endverbraucher wird es auch erstmal kurzfristig oder gezwungenermaßen zahlen. Und dann sind wir schon mal in der ersten Runde Zweitrundeneffekte. Was ich auch sehe bei der Inflation, und das ist natürlich so jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich das große Thema an den Finanzmärkten neben Corona, dass wir auch Zweitrundeneffekte bei den Löhnen bekommen werden. Ja, was eine EZB, finde ich, zu wenig sieht. Ich finde, die EZB läuft aktuell ein bisschen zu viel mit Scheunklappen vor den Augen rum und sagt, die Inflation ist eigentlich noch zu niedrig, ja, wenn man gut zuhört. Die sagen, das ist alles nur zeitlich. Ich habe mir das mal angeschaut. Sie können sich einen ganz billigen Graph basteln, indem sie halt die Inflationsentwicklung in der Eurozone darstellen und die Lohnentwicklung in der Eurozone und die um ein Jahr verschieben. Und das passt. Ja, das heißt, und das ist auch nicht überraschend, denn wir haben ja auch noch sogar einige Länder in Europa, die eine inflationsindexierte Löhne haben. Belgien, ja, auch teilweise in Südeuropa indirekte Indexierung. Selbst auch in Deutschland wird immer gejubelt, ja, schau dir IG Metall an, schau dir Volkswagen an, das war doch noch Lohnzurückhaltung, ja, in der ersten Jahreshälfte. Ja, aber da war die Inflationsrate in Deutschland noch knapp unter 2%. Wir werden jetzt ab Juli durch die Mehrwertsteuerrückführung werden wir wahrscheinlich auf 3-4% steigen in der zweiten Jahreshälfte. Und dann möchte ich mal abwarten, ob dann die nächsten Lohnverhandlungen ab Anfang 2022 immer noch so zurückhaltend sind. Also ich sehe auch hier ehrlich gesagt einen Zweitrundeneffekt, und damit bin ich halt einverstanden, was Sie sagen. Also ich gehöre jetzt nicht zu dem Lager, das sagt, die Zinsen werden jetzt sehr schnell und sehr stark steigen. Aber wir sollten uns schon darauf einstellen, dass halt zuerst die Kapitalmarktzinsen steigen und irgendwann dann auch mal eine EZB so langsam den Einstieg in den Ausstieg suchen wird. Wie schwierig der auch ist, aber das wird kommen. Die Zeit rennt uns schon weg, aber ich habe doch nochmal denkerische Frage, mehr so eine konzeptuelle Frage, doch auch zur EZB, ja, in Inflation, Niedrigzins, Negativzins. Dann hatten wir ja jetzt auch noch vor 2-3 Wochen die Diskussion wieder in Deutschland über die Renten, wo ich überrascht war, dass dann Gutachten, Analysen von Wissenschaftlern eigentlich sehr schnell vom Tisch geschoben werden mit der Ansage, ja, das sind ja doch irgendwie nur Wissenschaftler, die haben gar keine Ahnung. Ich habe gesehen, sie wollen irgendwie so ein Baukastenprinzip einführen, ja, mit auch einer gesetzlichen Aktienrente. Das heißt, lese hier drin mal, dass sie eigentlich doch auch sehen, so ganz sicher sind die Renten vielleicht doch nicht und man müsste ein bisschen was dazu tun. Ist ja auch nicht so überraschend mit dem demografischen Wandel. Spricht natürlich keiner so gerne drüber vor den Wahlen. Aber so dieses ganze Konstrukt, ja, ich habe negative und Nullzinsen, die werden mittlerweile auch weitergegeben an den Verbraucher. Ich habe dann immer wieder doch wahrscheinlich auch bei dem Verbraucher so ein wachsende, doch vielleicht Angst, dass die Rente nicht so sicher ist. Was macht dann der Mensch, der Wähler, der Bürger? So, geht er jetzt dann, investiert er jetzt nur noch in Aktien? Oder nochmal Immobilien. Also ist das ein Konstrukt, wo Sie sagen, Mensch, da bin ich eigentlich relativ entspannt dabei? Oder ist das eine Situation, wo es Ihnen vielleicht ein bisschen mehr so geht wie mir? Ich fange da an, noch ein bisschen Bauchschmerzen zu bekommen, mittel- bis langfristig.
Ja, Sie hatten ja nach 100 Tagen gefragt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der kommenden Legislaturperiode eine Lösung bei den Renten finden müssen. Leider wird ja seit Jahrzehnten diese Rentenfrage sehr emotional eigentlich immer geführt, Anerkennung von Lebensleistung, Gerechtigkeit, das sind da die Begriffe. Das ist ja auch schön, aber es führt die Leute natürlich auf den vollkommen falschen Pfad. Rente, solange sie im Umlagesystem sich befindet, ist ein mathematisches Problem. Das ist relativ, ich sag mal, ist etwas platt. Es ist relativ einfach. Wenn mehr Leute Rentenbezüge bekommen und weniger Menschen arbeiten über die demografische Entwicklung und dementsprechend weniger einzahlen, dann kann ich die Lücke nur dadurch schließen, dass eben entweder die, die einzahlen, mehr zahlen, die, die was bekommen, weniger bekommen, dass insgesamt die Lebensarbeitszeit verlängert wird oder es wird quersubventioniert, was wir ja schon in großem Maße machen mit fast 100 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Und mit jedem Jahr wird das in Anführungszeichen drängender. Und Politik hat sich in den letzten 30 Jahren, wir erinnern uns an Norbert Blüm, die Rente ist sicher, vor bestimmten Dingen gedrückt. Riester war ja der Versuch, einzusteigen. Und wir müssen, und so habe ich das gelernt, wir müssen einfach darauf setzen, dass die gesetzliche Rentenversicherung nur ein Teil der Alterssicherung sein kann. Nicht mehr. Kann nur ein Teil sein. Und Sie kennen den alten Spruch, gesetzliche Rentenversicherung und dann entweder betrieblich oder privat was machen und dann möglichst eine Immobilie, damit du im Alter nicht so durch Mietbelastungen beschwert wirst. Und wenn du dann noch ein bisschen Geld übrig hast, dann versuch's doch mal mit Fonds oder mit Aktien, wenn du ein bisschen risikobereiter bist. Und das gilt weiterhin. Mhm. Und da sollte man eben auch Anreize schaffen der Politik, dass zum Beispiel mehr Menschen in Geldanlage hineingehen. Früher war das mal so, wenn man seine Aktien privat eine Zeit lang hielt, ich glaube es waren 2 Jahre, dann durfte man die entsprechenden Kursgewinne steuerfrei einstreichen. Das ist ja alles weg. Es hat verschiedene Fördermöglichkeiten gegeben, auch beim Schaffen von Eigentum, Wohneigentum, ist auch weg. Und ich glaube, da haben wir in der Politik eine Aufgabe, den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, auf dieser Klaviatur zu spielen und vorzusorgen. Warum wird zum Beispiel nicht die Grunderwerbsteuer beim Erstimmobilienkauf, wenn es für die Eigennutzung ist, nicht erhoben? Warum verzichtet der Staat darauf nicht? Ein Beispiel. Mhm. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Mhm. Und darüber hinaus sollte man sich vielleicht auch mal im benachbarten Ausland umgucken, wie die ihre Probleme lösen. Und in Schweden und Norwegen gibt es ja die zum Teil durch Aktien gedeckte Rente. Das Modell haben wir ja auch vorgeschlagen, mal zur Prüfung. Auch das wäre sicherlich etwas, was man in einer neuen Regierung, in einer neuen Legislaturperiode debattieren muss. Aber das schafft man nicht in 100 Tagen.
Nee, dafür sind 100 Tage deutlich viel zu kurz. Wir machen ja auch in dem Podcast keine Werbung für die ING selbst, aber wir versuchen ja auch über ETFs und alles Mögliche, auch Sparprogramme und Sparpläne, natürlich doch auch die Kunden auch zum Diversifizieren anzuregen. Allerletzte Frage, Ruben, weil wir sind eigentlich schon über die Zeit, die wir vereinbart hatten, hin. So ein bisschen persönlich zum Abschluss. Ich bekomme mal selber die Frage, ja, sag mal, Carsten, wie informierst du dich denn den ganzen Tag, ja, mit deinen Sachen? Wo kommen denn deine Analysen her? Und das würde mich auch mal interessieren für den wirtschaftspolitischen Sprecher einer Partei. Was sind so, wie informieren Sie sich? Verfolgen Sie dann auch die mehr wissenschaftlichen Debatten zu diesen Themen? Ist das auch, ja, lesen Sie überhaupt mal auch so eine Research-Studie von den ganzen Bankvolkswirten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Woher kommen jetzt sozusagen die ganzen Impulse, um sich mal anzuschauen, was im Markt, in der Konjunktur lebt, sodass Sie dann letztendlich diese Übersetzung machen können zur Wirtschaftspolitik?
Ja, also ich bin noch ein Leser, also auch vor allen Dingen ein Zeitungsleser. Ja, nicht
noch Papier, ein Papierleser noch, richtig.
Auch zum Teil ein Papierleser. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Pressespiegel, auf die wir einen Zugriff haben. Es gibt in Deutschland, ich will jetzt auch nicht Werbung für eine bestimmte Zeitung machen, es gibt doch verschiedene, meiner Meinung nach auch gut recherchierende Zeitungen, die sich mit den Themen von Wirtschaft, von Aktienkultur, dem Geschehen an den Börsen beschäftigen, sowohl als spezialisiertes Produkt oder auch als große führende Zeitungen. Es gibt Wochenjournale, die, ich sage mal, die Chance haben, bestimmte Dinge, die so etwas langfristiger laufen, zu bespielen. Ja, und natürlich auch Gespräche mit Lobbyisten. Also für mich ist Greenpeace auch ein Lobbyist, ich will das mal sagen. Also mit Menschen, die natürlich einen bestimmten Hintergrund haben und mich schon auf bestimmte Dinge besonders aufmerksam machen und das nicht nur altruistisch, sondern weil sie ein spezielles Interesse haben. Aber auch mit denen sollte man sprechen, weil man auch von denen was lernt. Und die Aufgabe der Politik ist natürlich, daraus das herauszufiltern, was politisch sinnvoll, politisch machbar und am Ende auch gut fürs Land ist. Und ich sage mal, das habe ich in den letzten 4 Jahren gemacht. Ab und zu mal zu Hause in der Firma am Telefon zu sitzen und sich einen Kunden anzuhören, der sich gerade darüber beschwert, was irgendwie nicht funktioniert hat. Das erdet den Politiker und das bringt einen auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass am Ende die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Ende das alles erwirtschaften und nicht die Theoretiker, die das alles sicherlich gut begleiten und analysieren. Aber am Ende wird natürlich auch Wirtschaft einfach zu Hause vor Ort gemacht.
Ja, definitiv. Allerletzte Frage, Herr Huben, gerne mit einer Bitte um eine ganz, ganz kurze Antwort. Ihr Wunsch für den Spätherbst und haben Sie eine Zahl unter Ihre Sohle schon mal gemacht?
Unser Ziel ist ganz klar, das ist auch mein Wunsch politisch. Wir wollen die FDP so stark wie möglich machen und dadurch erreichen, dass eine Regierungsbildung zwischen den demokratischen Parteien nur mit der FDP funktionieren kann. Nein, ich habe mir noch nie eine Zahl unter die Schuhe geschrieben und ich habe Guido Westerwelle 1983 kennengelernt. Ich kann schon sagen, dass ich mit ihm ein wenig befreundet war und ich glaube, einer, der sich hinterher am meisten über die Aktion geärgert hat, war er selbst.
Vielen Dank, Herr Huben. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben.
Doch.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, alles Gute, also auch mit dem bevorstehenden Wahlkampf, dem vollgetakteten Terminkalender. Und ja, sag auf bald nochmal zu den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Anregungen immer melden. Und ich denke, wir können jetzt zusammen jetzt Abschied nehmen und uns bedanken für eine klasse Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Machen Sie es gut, Herr Jeski. Bis dann. Tschüss. Jo,
tschüss.